Wir sind Sim Junkies, der Podcast für Simulationstraining, Notfallmedizin und gute Lehre. Mein Name ist Tobias Sambale und ihr hört ein Format von SkillCube. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sim Junkies. Dieses Mal mit einem Thema, das ihr euch auch in unserer Hörerbefragung gewünscht habt, beziehungsweise mit einem Teilthema, denn es wird heute unter anderem um Skilltrainings gehen, aber mit einem speziellen Aufhänger. Bei mir ist Tobias Schröder, Arzt und erfahrener Ausbilder. Und Tobias, vielleicht stellst du dich unseren Hörern zu Anfang einmal vor und in dem Zusammenhang können wir ja schon mal gucken, ob Sie das Thema erraten.
Ja, vielen Dank, Tobias. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier da zu dem Thema sprechen zu können. Ich werde es jetzt noch nicht verraten. Ja. Mein Name ist Tobias Schröder, bin als eigentlich gelernter Anästhesist, bin jetzt als Oberarzt in der Notaufnahme in Offenbach tätig, bin aber auch sehr viel in der Präklinik unterwegs, auf unseren NEFs, unserem ITW, bin früher da auch Hubschrauber geflogen und als leitender Notarzt eingesetzt und hege schon sehr lange eine Liebe zur Notfallsonographie.
Ja, sehr schön. Und das könnte ja etwas sein, was man durchaus auch mal im Zusammenhang mit Notfallmedizin, Training, Lehre besprechen kann. Und das klingt nach einem Thema für den Sim Junkies Podcast. Und jetzt vielleicht direkt erste Frage. Du hast gesagt, du hegst da eine Liebe für die Notfallsonographie. Aber Hand aufs Herz, braucht man das wirklich?
Wenn man sich Jerry Nolan anhört, Chief Editor der Resuscitation, dann hat er das schon mal gesagt. Er hat gesagt, Emergency Ultrasound is a core emergency skill. Und das würde ich so unterstreichen. Es hilft mir bei der Diagnose, es hilft mir bei der Therapie. Es steht natürlich wie alle anderen diagnostischen Tools nie alleine, sondern immer in Kombination mit einer Anamnese, mit einer Untersuchung. Aber dann ist es ein sehr, sehr nützliches Tool in der Notfallmedizin.
Kannst du den Hörerinnen und Hörern, wir haben ja ein sehr breites Publikum von Menschen, die Erfahrung mit solchen Themen haben, über Menschen, die vielleicht ein Ultraschallgerät verlastet haben auf ihrem NEF und das durchaus auch schon mal erlebt haben, bis hin zu Leuten, die sagen, ja, das ist irgendwie was Neues. Ich höre davon zwar immer mal, aber eigentlich weiß ich darüber nichts. Wofür kann man das benutzen? Jetzt so ganz explizit auch in der Notfallmedizin.
Also erstmal muss man unterscheiden, den klassischen Ultraschall, wie man ihn vielleicht in der Klinik kennengelernt hat, von eben modernen Ultraschalluntersuchungen, wie sie halt die Point-of-Care-Ultraschalluntersuchung oder bedseitige Untersuchung ist. Man hat früher Patienten immer in eine Funktionsabteilung gebracht, da wurden die Patienten gescreent, da wurden in verschiedene Organsysteme im Detail untersucht, ganz viele Parameter gemessen und dann kam der Patient irgendwann wieder auf die Station und eine gewisse Zeit später kam dann der Befund dazu und diesen Befund, da ging es dann darum, dann seine Konsequenzen abzuleiten und das Ganze war halt ein sehr langer Prozess. Wir haben jetzt mit dem Point-of-Care-Ultraschall Verfahren, die man bedseitig einsetzen kann, das heißt direkt neben dem Patienten und vielleicht sogar bedseitig im eigenen, im heimischen Bett. Und das bringt eben den Vorteil, dass ich diese Diagnostik viel, viel schneller habe und viel, viel schneller eine Sicherheit habe. Was kann man alles untersuchen? In der Notfallmedizin arbeiten wir ja häufig mit dem ABCDE und ich kann vielleicht gerade anhand des ABCDEs kurz skizzieren, was man eben mit dem Ultraschall machen kann. Unter anderem kann man unter A wie Airway den Atemweg beurteilen. Das hat zwei interessante Aspekte. Zum einen kann ich eine Tubuslage verifizieren. Das ist nicht der Goldstandard, sondern es ist ein Reserveverfahren. In den Reanimationsleitlinien war das interessanterweise einer der ersten Verfahren, die beschrieben worden sind. Der Atemwegsultraschall, und zwar als Zweitlinienverfahren eben für die Tubuslageverifizierung nach der Kapnographie. Das ist der absolute Goldstandard. Aber dann ist es gleichwertig mit eben den kalorimetrischen Verfahren, CO2-Verfahren oder eben auch mit dem Tube-Check. Ich kann aber auch den Atemwegsultraschall nutzen für etwas, was auch sehr selten vorkommt und häufig bei Notfallmedizinern mit sehr viel Angst behaftet ist, nämlich das Aufsuchen des Ligamentum conicum während der Koniotomie. Das geht super schnell und wenn man das einmal gesehen hat, super einfach und es ist total eindrücklich. Dann hat unter B die Notfallsonographie einen ganz großen Stellenwert bei der Lungensonographie. Hier kann ich Flüssigkeitsansammlungen sehen. Ich kann sogar etwas sehen, was ich vorher in der Präklinik nie gesehen habe, nämlich Pleuraergüsse. Ich kann einen Pneumothorax ausschließen oder sogar eben feststellen. Ich kann unter C schauen, was ist der Grund für einen Schock, was ist Grund vielleicht für einen Herz-Kreislauf-Stillstand, wenn ich das Herz beurteile oder eben auch die untere Hohlvene beurteile. Ich kann mir den Bauch anschauen, kann schauen, gibt es da vielleicht ursachenfreie Flüssigkeit, die eben dazu führt, dass der Patient sich in einer Notfallsituation befindet. Und das Ganze geht bis zu D, dass ich sogar sehen kann, ob der Patient Hirndruckzeichen hat, was ja gerade bei Patienten, die vielleicht intubiert beatmet sind, ein ganz interessantes Spektrum ist.
Ja, vielen Dank für den Überblick. Da sind ja einige Sachen dabei, wo vermutlich auch Hörer, die sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, jetzt vielleicht doch überrascht fühlen. Also Hirndruck und aufsuchendes Ligamentum conicum oder so, das ist vielleicht was, was noch nicht ganz so präsent ist. Und all dieses Portfolio oder das ganze Portfolio, was du dir da aufgebaut hast, das setzt vermutlich ja auch ein paar Jahre Erfahrung voraus, dass man sagen kann, man trainiert das viel, man macht das viel, hat vielleicht auch schon eben nicht nur Point-of-Care-Ultraschall gemacht, sondern vielleicht auch im Rahmen von, wir haben gerade vorhin in der Vorbesprechung drüber gesprochen, so Plexus-Anästhesien und sowas, also spezielle Regionalanästhesieverfahren gemacht. Jetzt ist so ein bisschen die Frage der Anwender, der damit anfängt, also ein Notarzt oder ein Notfallsanitäter vielleicht auch. Was sind denn so niedrigschwellige Sachen, wo man sagen kann, ja, da hat man Erfolgserlebnisse und hat natürlich auch ein vernünftiges Outcome, sodass man eben nicht nur sagen kann, man hat es mal gemacht.
Ja, also es ist ganz richtig, die Ultraschalluntersuchungsverfahren, die haben natürlich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Aber es ist natürlich wie immer mit allen Skills, die man erlernen will. Man braucht erstmal einen Zugang, man braucht erstmal so eine Grundausbildung und dann muss man es machen und am besten möglichst häufig machen. Und das Gute ist, beim Ultraschall passiert auch dadurch, dass es ja eben kein invasives Verfahren ist, strahlenarm ist, passiert ja erstmal nichts durch den Ultraschall an sich. Es gibt eine Gefahr, auf die kommt man später sicherlich noch zu sprechen, das ist im Rahmen der Reanimation, aber ansonsten ist es erstmal ein unproblematisches Verfahren, das heißt, man kann es regelmäßig beim Patienten anwenden. Und dann ist sicherlich das, was für den Notfallmediziner zum einen relevant ist, aber auch sehr, sehr schnell und sehr gut zu erlernen ist, die Lungensonographie. Bei der Lungensonographie ist die Anlotung der Zielstruktur der Lunge sehr, sehr einfach und ich habe beim Lungenultraschall eine hohe klinische Relevanz, weil gerade diese Frage, hat der Patient einen Pneumothorax oder hat der Patient vielleicht keinen Pneumothorax, das Ausschließen des Pneumothorax ist ja gar nicht so einfach. Wir denken da zum Beispiel an den COPDler, der sowieso eine ganz, ganz leise Lunge hat, ein ganz leises Atemgeräusch. Bei dem ist es ein ganz tolles Tool, um mich dazu unterstützen, hier eine Entscheidung zu treffen und eben diesen Pneumothorax, vor dem man ja da Angst hat, eben auszuschließen. Genauso sind Flüssigkeitsansammlungen bei Patienten. Das kann zum einen das Lungenödem sein, das kann aber auch natürlich eine Lungenentzündung mit Pneumonie sein. Das kann aber auch etwas sein, was ich auch präklinisch nicht rausbekomme, nämlich die Lungenkontusion. Auch die macht interstitielle Flüssigkeitsansammlungen. Auch die kann ich mit Ultraschall finden. Und Patient mit Lungenkontusion kann auch ein leises Atemgeräusch haben und die können natürlich auch aufgrund von inneren Blutungen instabil sein. Das sind vielleicht Patienten, die ich punktiere, die überhaupt gar keinen Pneumothorax haben, weil wir klinisch erstmal den Anschein machen und da kann ich relativ einfach eben einen Pneumothorax eben ausschließen. Und gerade der Lungenultraschall ist sehr, sehr gut und sehr, sehr leicht und sehr, sehr schnell zu erlernen und da hat man sehr, sehr schnell Erfolgsergebnisse. Ja. Ich kann aber trotzdem insgesamt auch sagen, wenn man anfängt mit Ultraschall, man stellt sich das ganz komplex vor und man muss natürlich erstmal diese Standardschnitte lernen, aber wenn man die gelernt hat und das regelmäßig macht, man hat sehr, sehr schnell Erfolgserlebnisse, man findet sehr, sehr schnell Pathologien.
Ich fand, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, so ein bisschen die Denkweise schwierig, in dann so ein zweidimensionales Bild zu haben und zu überlegen, aus welcher Richtung guckt man eigentlich wohin. Das ist ja auch ein Schnittbild. Und ich hatte dann eine Dozentin, das war ganz witzig, die hat das mit so einem Kaffeefilter, also die hat einen Kaffeefilter rausgeholt und hat dann im Grunde den Kaffeefilter in Richtung ihres Körpers gestreckt und gesagt, hier, das ist das Bild. Also das ist im Grunde der Schnitt, den sie hier rausheben würden. Das fand ich ganz eindrücklich. Das kann ich irgendwie bestätigen. Also, dass es sozusagen leichter wird. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir doch zumindest in einem kleinen Feld der Szene recht viel über solche Verfahren sprechen, aber auch noch ganz große andere Baustellen haben. Also, wenn wir zum Beispiel über die Reanimation nachdenken, dann fügen wir einer ohnehin schon komplexen Situation möglicherweise noch mehr Komplexität hinzu, indem wir sagen, jetzt machen wir auch noch Ultraschall. Und da entsteht für mich so ein Spannungsfeld im vielleicht nicht miteinander trainierten Notfallteam und auch in Bezug auf den Notfallsanitäter, der ja auch unterschiedliche Aus- und Fortbildungsqualitäten hat, je nachdem auch, wie lange er das schon macht, ob er es in der Ausbildung anständig gelernt hat mit dem Ultraschall oder ob er sich das Wissen zusätzlich erwirbt oder ob er dazu gezwungen wird, weil man sagt, jetzt wollen wir das hier so machen. Ja, da sind irgendwie Spannungsfelder, die ich für mich nicht aufgelöst bekomme. Was sind denn so deine Gedanken dazu?
Also ich finde, du hast ganz, ganz viele Dinge schon gesagt. Natürlich ist es gerade, wenn derjenige, der es anwendet oder das Team, das es anwendet, untrainiert ist. Da habe ich ja häufig schon so oder so sehr lange Hands-off-Zeiten, übrigens auch für andere invasive Maßnahmen, die ich durchführe, wie die Intubation oder die Defibrillation. Und da entsteht natürlich ein Spannungsfeld. Zum einen habe ich das Potenzial und die Gefahr, die Reanimation oder die Hands-off-Zeiten bei der Reanimation zu verlängern. Ich habe aber auch eine große Chance und die Chance liegt in den reversiblen Ursachen, die ich finden kann. Wenn man so an Reanimationstrainings zurückdenkt und so erlebe ich das auch heute noch relativ häufig, dann ist es so, dass man irgendwann an den Punkt kommt, da fragt der Ausbilder, ja und an was denkst du jetzt, was musst du jetzt noch machen? Und dann zählt jeder brav die Haars und Hits auf und damit ist meistens das Szenario abgeschlossen. Der Ausbilder sagt, ja, ist ganz toll, dass du an die Haars und Hits gedacht hast, aber die Konsequenz muss doch sein, ich muss mir Gedanken darüber machen, wie kann ich denn überhaupt herausfinden, ob diese Haars und Hits auf meinen Patienten zutreffen? Und da gibt es eben sehr, sehr viele Anwendungsgebiete, bei denen mich der Reanimationsultraschall eben deutlich unterstützt. Oder eben auch Dinge, die würde ich ohne den Ultraschall gar nicht herausbekommen, wie zum Beispiel die Perikardtamponade. Und gerade da ist es so, wenn ich auch kurze Hands-off-Zeiten habe, ich werde diesen Patienten nicht erfolgreich reanimieren, wenn ich die Ursache nicht behebe.
Und würdest du sagen, dass die, also Perikardtamponade ist ein spannendes Beispiel. Jetzt kann ich das ja diagnostisch feststellen lassen durch einen trainierten Anwender innerhalb auch einer Reanimation und vielleicht hat man dann auch ein trainiertes Team, sodass die Hands-off-Zeiten kurz sind und dann folgt daraus ja irgendwie auch eine Konsequenz. Also weil die Frage ja ist, warum messe ich irgendwas, was ich dann am Ende nicht beheben kann? Also das klingt ja so, dass wenn ich solche Verfahren anwende, dass ich dann auch für jeden Befund, den ich da erhebe, in irgendeiner Form dann auch eine Strategie im Vorfeld schon mal überlegen muss.
Und das ist genau ein ganz wichtiger Punkt. Also ich muss den Ultraschall eben in so einen Gesamtprozess einbinden können. Und man sagt ja so schön, treat first what kills first. Also behandle das, was den Patienten als erstes tötet. Und das sage ich auch immer gerne, der Spruch heißt ja nicht, find first what kills first, sondern es muss sich ja in irgendeiner Form eine Behandlungskonsequenz ableiten und darauf muss ich natürlich vorbereitet sein. Das heißt, und davon hängt, und das hängt natürlich auch von der Zielgruppe ab. Deswegen sage ich ja gerade, für den Notfallsanitäter ist vielleicht der Lungenultraschall viel relevanter, weil er eben da auch Entscheidungen treffen muss und eben auch vielleicht invasiv tätig werden muss. Und für den Notarzt ist dann vielleicht die Perikardtamponade das Relevante. Und das sind eben unterschiedliche Zielgruppen. Ja. Und in letzter Konsequenz muss ich mir natürlich auch, wenn ich anfange, eben so eine Reanimationsultraschall durchzuführen, muss ich mir eben auch Material bereitlegen, mit dem ich dann eben die Perikardtamponade entlasten kann. Und mir ging es selber so, ich habe angefangen mit Reanimationsultraschall und habe früher, als ich es eigentlich erwartet habe, innerhalb weniger Einsätze denn schon eine Perikardtamponade gefunden und hatte dann eben kein geeignetes Set zur Verfügung. Und glücklicherweise hatten wir damals noch ein ZVK-Set auf dem NEF, da hatten auch schon viele gesagt, das muss runter, und es war dann so ein Kompromiss, dass man gesagt hat, es bleibt so lange drauf, bis es abgelaufen ist und dann am Ende runtergenommen werden muss. Habe ich dann damals eingesetzt und habe mich aber geärgert, dass man natürlich nicht irgendwie so vorbereitet war auf diese Situation. Also wer anfängt mit Ultraschall, muss natürlich damit rechnen, dass er was findet, und muss dann eben auch bereit sein, das zu behandeln.
Ich habe ja persönlich auch eine ganz gute Erfahrung gemacht, auch so auf Ebene des Notfallsanitäters, also einfache Techniken, wo man dann auch nicht so Manpower für braucht. Also wenn wir zu zweit bei einer Reanimation sind, dann muss man ja erstmal keinen Ultraschall rausholen. Das ist ja selbst für die Pulsmessung, da wird es ja manchmal empfohlen oder so, aber da würde ich auch sagen, das erhöht in der Situation unnötig Komplexität. Da ist erstmal wichtig, die Maßnahmen einzuleiten. Aber bei der Zugangsanlage, das fand ich ein enorm erhellendes Erlebnis bei einer wirklich sehr, sehr gequälten Patientin mit einer langen Gefäßvorgeschichte, mit mehreren Infarkten in der Vergangenheit, die sagte, selbst ihr Hausarzt, den sie wahnsinnig gut kennt, braucht im Regelfall so 6 bis 8 Versuche, bis er dann mal irgendeine Vene findet, und dann musste da irgendwie ein Zugang gelegt werden. Und das war toll. Also da muss ich zugeben, das war was, wo ich hinterher auch dachte, klasse, das können wir nämlich auch an der Wache mal üben. Also das ist ja nichts, was absolut unmöglich ist, sondern da kann man durchaus auch im Team mal unter Freiwilligen sich überlegen, ob man das mal trainiert. Das ist ein bisschen auch das, womit ich gerne beginnen würde. Jetzt haben wir so die Wissensvermittlung, so ein bisschen Hintergrundwissen gemacht. Aber um was für Skills geht es denn da eigentlich? Wenn wir das trainieren wollen, was für Skills braucht man da? Und was sind vielleicht so 2, 3 ganz gute Techniken oder Methoden oder Ideen, um sie zu vermitteln?
Ja, also es gibt ja grundsätzlich erstmal 3 Bereiche. Das eine ist der diagnostische Bereich, in dem es sicherlich Sinn macht, sich zunächst mal gesunde Probanden zu nehmen und an den gesunden Probanden die Standardeinstellung zu untersuchen. Das heißt, man braucht dort natürlich ein Ultraschallgerät, ein Probanden-Ultraschallgel und vielleicht ein Tuch, um das Gel wieder abzuwischen. Und dann kann ich diese Standardanlotung am Patienten üben. Kurz in den Standardanlotungen, da gehört natürlich ein fundiertes anatomisches Wissen dazu, und so ein ganz wichtiger Trick für die Anwendung ist bei den Standardanlotungen, sich nicht so sehr darauf beschränken, was man im Ultraschallbild sieht, sondern wichtig ist, sich den Patienten anzuschauen und sich erstmal zu überlegen, wo liegt denn meine Zielstruktur, weil ich ja häufig in der Anatomie des Menschen besser geschult bin als in der Sonoanatomie. Also Ziel ist es immer, erstmal den Patienten oder Probanden anschauen, sich überlegen, wo ist die Zielstruktur, und dann erst auf das Sonogramm schauen. Das führt schneller zum Erfolg. Dann sind wir natürlich im Bereich der Intervention. Du hattest eben sehr schön die Gefäßpunktion genannt. Das muss man jetzt nicht unbedingt untereinander machen. Da gibt es auch ganz tolle Phantome. Da gibt es auch im Internet ganz tolle Angebote, wie man sich so ein Phantom selber bauen kann. Da gibt es verschiedene Produkte, die man da eben hernehmen kann. Das ist vielleicht ein bisschen schonender, als sich gegenseitig zu punktieren. Das wäre ein weiterer Skill. Da geht es vor allen Dingen darum, um die Hand-Ultraschall-Kopf-Koordination, Nadelführungstechniken. Das sollte man vorher mal trainiert haben und sollte man sich mal angeschaut haben, was gibt es da für unterschiedliche Nadelführungstechniken. Und das dritte ist sicherlich die Integration in den Gesamtprozess. Das heißt, wirkliches Simulationstraining, an welcher Stelle kann ich vielleicht den Ultraschall sinnvoll einbauen, wie mache ich das mit meinem Team, welche Ressource brauche ich, was muss vielleicht nebenbei noch beachtet werden und welche Konsequenz erwächst aus meinem pathologischen Ultraschallbild. Das heißt, hier braucht man pathologische Ultraschallbilder, um aus dem pathologischen Ultraschallbild dann eben eine Konsequenz abzuleiten.
Und wenn wir jetzt weiterdenken, eben in die Simulation, in das Teamtraining, was würdest du sagen, sind typische Fallstricke? Also nehmen wir an, wir möchten Ultraschall im Rahmen von Reanimation bei uns in einem halbwegs trainierten Team, also wo man sagen muss, doch, der Trainingszustand des gesamten Teams ist im Mittel relativ hoch. Jetzt wollen wir das integrieren. Wir haben auch, sagen wir, eine Notärztin, die schallen kann und die sich das sozusagen auch zutrauen würde. Also diese Skill-Ebene ist geschaffen. Und jetzt wollen wir das trainieren. Oder wir haben mehrere Notärzte. Aber also daran scheitert es nicht mehr, sondern die Frage ist, wir trainieren. Und was sind so typische Fallstricke, wenn wir das jetzt trainieren würden, wo wir uns vielleicht nicht von ablenken lassen dürfen oder denen wir nicht auf den Leim gehen dürfen?
Ja, es gibt so ein paar Sachen, die beim Training halt nicht so ganz zum Tragen kommen wie in der Realität. Das ist zum Beispiel die Ablenkung des Teams durch die Maßnahme Ultraschall an sich. Ultraschall während der Reanimation birgt immer die Gefahr, dass alle aus dem Team sich dann das Bild angucken wollen und dann wichtige andere Dinge vergessen gehen. Und den Reanimationsultraschall bindet man am besten während der Reanimationssituation während der Rhythmusanalyse ein. Heißt aber auch, es muss Leute geben, die die Rhythmusanalyse durchführen. Das heißt, man muss Aufgaben im Team verteilen. Man braucht einen, der sich den Rhythmus anschaut. Man braucht einen, das kann auch der gleiche sein, der gleichzeitig eine Pulskontrolle durchführt. Wir nehmen mal an, wir haben eine pulslose elektrische Aktivität. Dann geht es ja darum, hat der Rhythmus, den ich sehe, auch einen Auswurf oder hat auch das Ultraschallbild, dass ich sehe, ich kann ein schlagendes Herz sehen. Das heißt ja noch nicht, dass das Herz einen ausreichenden Auswurf hat. Und ich brauche einen, der die Zeit im Auge behält, damit man sich eben nicht beim Ultraschall verliert. Das heißt, ich brauche einen, der die Zeit runterzählt. Das ist am besten derjenige, der drückt. Der kann nämlich einfach von 10 auf 1 runterzählen und bei 1 wieder anfangen zu drücken. Dadurch habe ich ganz klar eben einen Zeitslot von 10 Sekunden und kann diesen nicht überschreiten. Das ist aber etwas, was ich vorher absprechen muss und das ist etwas, was ich explizit im Training trainieren muss. Diese Aufteilung, dieses Ankündigen, damit eben nicht während der Ultraschalluntersuchung sich alle nur noch auf das Ultraschallbild konzentrieren und dann sieht man auf einmal ein schlagendes Herz, dann weiß man nicht, hat der Patient einen Puls, wie sieht eigentlich der Rhythmus aus, das muss ich koordinieren. Und ansonsten kann man so ein Training eigentlich ganz gut in 3 Teile aufbauen. Man schaut sich am Anfang an, wo liegt die Sinnhaftigkeit des Ultraschalls. Dann trainiert man eben Standardschnitte am Probanden, damit eben auch das ganze Team so ein bisschen Verständnis dafür bekommt, was man da sieht und was man da macht. Und in einem dritten Schritt kann man dann ein Szenario eben durchspielen, ein Reanimationsszenario zum Beispiel, indem man eben eine Reanimationssituation simuliert und dann aber eben eine Pathologie einspielt. Und das ist ja so ein bisschen das Problem. Man braucht zum einen erstmal die Pathologie und dann braucht man irgendwie die Technik. Das muss man sich überlegen, wie man das am besten darstellt. Da gibt es ein paar Softwarelösungen, da kann man auch vieles selber zu machen. Aber was da glaube ich noch fehlt, ist eine gute Integration in ein Simulationstool.
Was ich ja ziemlich cool finde und was wir auch in die Shownotes packen, ist der POCUS Atlas. Das ist eine Webseite, auf der man zahlreiche Ultraschallbilder sich angucken kann. Also zum einen ist das ganz schön, weil man dann einen Überblick bekommt, was ist da überhaupt möglich. Man kriegt auch so ein bisschen kleine Erklärungen dazu. Da gibt's die dollsten Sachen, die man jetzt auch nicht unbedingt alle in diesem Setting braucht. Also man muss dann eine Vorauswahl treffen. Man kann natürlich aber auch mit diesen Bildern ein Stück weit arbeiten, wenn man sagt, naja gut, man zeigt die dann eben, das ist dann natürlich sehr raus aus dem Szenario, aber solche Quellen gibt es schon und hier an dieser Quelle ist halt das Schöne, dass sie frei zugänglich ist. Das nur so am Rande. Ansonsten vor allem vielen Dank, dass du diesen Tag nochmal so ein bisschen geschildert hast, weil ich glaube, das ist, oder diese Veranstaltung, die man dann macht, weil ich glaube, das ist so die große Schwierigkeit, dass wir häufig dazu neigen, fast überall, aber also im Rettungsdienst kann ich das sozusagen immer am besten bestätigen, weil ich es am häufigsten mitbekomme, die Technik vor dem Team zu denken. Und natürlich ist die Technik wichtig, weil ohne Ultraschallgerät können wir auch kein Training machen. Aber also ich bin mir relativ sicher, dass es doch sehr viele NEFs, vielleicht auch RTWs in Deutschland gibt, die rumfahren mit einem Ultraschallgerät und eben sich darüber keine Gedanken gemacht haben, wie man so einen Tag strukturieren kann, wie man das integrieren kann, auch in die lokalen Prozesse, SOPs, was überhaupt die Zielgruppe braucht, ob man das überhaupt in der Breite auf die Straße bekommt oder ob man sagt, man möchte das jetzt erstmal nur so ein paar einzelne Leute vielleicht auch ausprobieren lassen, die sich bei Fortbildung anmelden können, damit man nicht alle überfällt oder individuelle Entwicklungsportfolios schafft. Das finde ich schon eine Herausforderung. Deswegen vielen Dank insbesondere für diese Zusammenfassung. Hast du denn noch etwas, denn wir sind jetzt einmal so über die Notwendigkeit von Fokus, über die Skills, über die Bedeutung von Teamtraining in so eine Seminarform oder eine Möglichkeit, das zu lernen. Hast du noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen würdest zum Ende dieser Folge?
Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, dass man insbesondere in der Präklinik die Notfallsanitäter und die Notärzte gemeinsam ausbildet. Ich glaube, es macht, und das sieht man eben am Reanimationsultraschall ganz deutlich, wenig Sinn, diese beiden Gruppen getrennt auszubilden. Es ist natürlich ein hoher organisatorischer Aufwand, wirklich das Team, so wie es draußen denn auch arbeitet, zusammenzubringen, um das zu trainieren. Aber man sieht hier, wie wichtig das ist. Und ich glaube, der Ultraschall ist da nur ein Indikator dafür, dass wir eigentlich viel mehr trainieren müssen, dass wir zusammen trainieren müssen, in einem Team trainieren müssen und das eben regelmäßig.
Vielen, vielen Dank. Toll, dass du dir Zeit heute für uns genommen hast, uns in das Thema eingeführt hast. Und ja, ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, dass wir darüber sprechen.
Sehr gerne, auch sehr gerne wieder.
Wir wünschen auch euch alles Gute und eine gute Zeit bis zur nächsten Folge von den Sim Junkies.